Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich begleite seit 20 Jahren Menschen mit ihren Hunden, bin Dozentin in unterschiedlichen Ausbildungen rund um das Thema Mensch und Hund und ich bin Coachin für Menschen mit und ohne Hund. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Heute werden wir uns mit dem Thema Feiertage mit Hund, Erwartungen, Emotionen und der Weg durch eine intensive Zeit beschäftigen. Mach es dir gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Ich beginne wie immer mit einer Frage. Die ist diesmal ganz einfach. Wie komme ich mit meinem Hund gut durch die Feiertage? Was eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein sollte, gestaltet sich für viele Menschen eher stressig, für Menschen mit Hund eher sorgenvoll, da sie sich fragen, okay, wie wird das mit der Familie, wie wird es mit dem Essen, wann habe ich Zeit für meinen Hund, wie reagiert der auf auf das ständige Rein und Raus, auf das Geschenke auspacken etc. 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 Ja, und ich muss sagen, das sind berechtigte Fragen. Denn natürlich ist es so, dass Hunde die Feiertage erstmal nicht als Feier an sich erleben, aber sie spüren, dass da irgendetwas Besonderes im Gange ist. Und die Erwartungen, die wir Menschen haben, die sind sehr, sehr, sehr einflussreich. Das bedeutet, ja, da kommen plötzlich andere Leute ins Haus. Da wollen plötzlich Menschen etwas ganz Besonderes aus für den Hund völlig normalen Tagen machen. Das heißt, wir haben viel zu tun. Wir versuchen in der Adventszeit irgendwie alles schön zu machen, versuchen uns vielleicht familiär zu verabreden, besondere Adventscafés herzustellen, besuchen uns gegenseitig. Und es regt sich so eine Betriebsamkeit, die für den Hund vermittelt, irgendwas ist anders als sonst. Und das heißt, für den Hund, der muss sich immer fragen, dieses anders als sonst, ist das gerade normal? Tut uns das gut? Heißt das für mich irgendetwas im Sinne von, hier stimmt was nicht? Oder kann ich mir das entspannt aus der Distanz angucken? Und wir Menschen haben die Erwartung, dass es besonders feierlich, besonders friedlich, besonders sozial, besonders fröhlich ist, dass sich alle treffen, dass jeder Zeit hat, dass das Essen gut ist und so weiter und so weiter. Allein die Vorbereitung im Sinne von Geschenke kaufen und vielerorts der Stress, der daraus entsteht, ist etwas, was sich für Hunde mitteilt, wo sie merken, okay, mein Mensch ist irgendwie angespannt und irgendwie anders. Wir haben auch insgesamt, auch wenn wir uns das vornehmen, dass es eine besinnliche Zeit sein soll, häufig weniger Pausen und noch mehr Termine und noch mehr Tempo. Die Menschen sind zwar zumindest an den Feiertagen an sich im Normalfall zu Hause, dennoch ist es anders als sonst. Zudem ist es noch so, dass sich im November, Dezember ja extrem die Helligkeit verändert. Also die Länge des Tages wird kürzer. Das heißt, es entsteht viel unterwegs sein in Dunkelheit, viel draußen sein bei schlechtem Wetter und eben vor allen Dingen auch bei Dunkelheit Hunde anderer Art kommen einem mit Leuchthalsbändern entgegen. Die Straßen sind lauter, weil sie vielleicht nass sind und die Reifengeräusche einfach lauter werden. Viele Hunde sind im Dunkeln eh schon unsicherer. Wenn es jetzt noch so ist, dass wir selber angespannter sind und aufgeregter, dann nehmen Hunde erstmal diese Emotionen wahr, sind selber angespannt wegen Dunkelheit, zunehmenden Veränderungen über zum Jahresende hin und dadurch entsteht viel Spannung. Und Spannung hat immer einen kleinen Aspekt von Gefahr, hat immer einen kleinen Aspekt davon, dass man bereit sein muss, in einer Abwehrspannung sozusagen, und vorbereitet sein muss darauf, dass irgendetwas nicht klappt, nicht funktioniert, überraschend kommt oder einfach eine nicht so gute Wendung nimmt. Ja, was können wir denn nun tun damit? Also ganz wichtig ist dann, wenn uns das bewusst ist, dass wir so gut es eben geht, uns überlegen, wie kann ich meinen Hund aus dieser Hektik oder dieser Erwartungshaltung ein bisschen heraushalten? Wie schaffe ich Räume und Zeiten für meinen Hund, wo mein Hund das Gefühl hat, okay, es ist eigentlich alles wie immer. Mein Mensch ist zu Hause vielleicht hektisch damit beschäftigt, irgendwelche komischen Dinge einzupacken, die ich Hund leider nicht auspacken darf. Aber mit mir hat das ja gar nicht so viel zu tun. Das heißt, gerade in dieser Zeit sind Rituale und gewisse Routinen unglaublich schön und wichtig für Hunde. Ich sag mal, der entspannte Morgenspaziergang, der vielleicht im Sommer morgens um 7 Uhr stattfindet, ist vielleicht aufgrund der Dunkelheit erst um 8 Uhr möglich. Oder man muss sich Wege suchen, die irgendwie beleuchtet sind. Dennoch ist es schön, auch wenn man dann anschließend noch einen Friseurtermin hat und vielleicht Geschenke einkaufen möchte und bei Nachbarn zum Kaffee reingucken muss, weil man eigentlich noch ein paar Termine besprechen muss, dass man trotzdem diese ruhigen, entspannten Rituale mit dem Hund hat, damit die wissen, okay, alles rund um mich, alles, was mit mir primär zu tun hat, ist erstmal so wie immer. Und darauf kann ich mich verlassen. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir versuchen, unsere eigene Spannung richtig einzuschätzen. Dass wir sozusagen authentisch bleiben, dass wir merken, okay, heute schwirrt mir echt der Kopf. Und ich weiß, am Wochenende kommt Onkel Karl. Und Onkel Karl ist so einer, den habe ich nicht so gern im Haus. Der gehört zur Familie, aber der ist immer anstrengend, der ist immer laut. Und ich für mich als Mensch kann sagen, okay, ich weiß, dass ich da Spannung habe. Das heißt, die Zeit mit meinem Hund versuche ich ganz bewusst und reguliert im Sinne von Nervensystem reguliert, also sprich tiefenentspannt, atmen, sich Zeit nehmen, nochmal einen Kaffee trinken, bevor es losgeht. Also ich versuche, meine Spannung einzuschätzen, damit beim Hund davon so wenig wie möglich landet. Und wenn ich denn Tage habe, wo es richtig, richtig hektisch ist, oder wenn das Wochenende mit Onkel Karl, der, was weiß ich, jeden dritten Advent immer zum Kaffee kommt, bevorsteht, dann kann ich auch mal sagen, okay, ich gehe jetzt nicht den hektischen Gang und ich versuche jetzt nicht alles unter einen Hut zu kriegen, sondern ich schaue, wo ich Abstriche machen kann. Weil dieses sich selbst richtig einzuschätzen und authentisch bei sich zu bleiben und zu gucken, wie sind meine Möglichkeiten? Muss bei Onkel Karls Besuch denn wirklich alles perfekt sein? Muss wirklich alles, jeder Zipfel im Haus, jede Ecke muss die entstaubt und gewienert sein? Oder könnte es sein, dass Weihnachten und die Adventszeit auch schön ist, wenn sie nicht perfekt ist? Und wenn ich es schaffe, zu sagen, Onkel Karl kommt zu mir und nicht um mein Haus zu besichtigen, und auch wenn ich ihn vielleicht sehr anstrengend empfinde, ich kann mir das ja dosieren. Ich kann ja zum Beispiel vorher einen schönen Spaziergang mit dem Hund machen und irgendwann dann sagen, so lieber Onkel Karl, jetzt ist der Hund mal wieder dran oder wir machen einen Spaziergang. Dann entspannt sich die ganze Situation vielleicht etwas. Wichtig ist, dass ich authentisch bei mir bleibe, damit mein Hund das Gefühl hat, es ist alles in Ordnung. Denn letztendlich ist es so, wir sind gestresst und das färbt auf die Hunde ab und die Hunde reagieren darauf. Der macht ja eigentlich nichts falsch. Der Hund ist nur der Hund, aber er reagiert natürlich darauf, wie wir uns fühlen. Wir haben sowas wie Vorfreude. Zumindest wünscht man sich, dass man Vorfreude hat. Es gibt viele Menschen, für die ist Weihnachten sowieso ein Schreckgespenst aufgrund der ganzen Erwartungen, die gestellt werden, aufgrund des Konsumdrucks, den man hat, aufgrund des ganzen Jingle Bells und Weihnachtsmann-Getue und ab September gibt es schon irgendwelche Lebkuchen zu kaufen. Für viele Menschen ist Weihnachten an sich ein Stressor. Und wenn ich zu der Fraktion gehöre, die sich freut und die Vorfreude empfindet, dann steht sehr häufig dieser Vorfreude leider auch ein gewisser Perfektionsdruck gegenüber. Das heißt, wenn berühmter Onkel Karl denn kommt, insbesondere wenn es sogar um die Feiertage an sich geht, die ja noch so geballt und kompakt auftreten, dann ist es so, dass ja wir vielleicht die Idee haben, es muss alles einfach nur schön und perfekt sein. Vom Essen, vom Braten, vom perfekten Dessert, das Geschirr, der Tischschmuck, alles muss aber ordentlich anständig sein, alle müssen gut gelaunt, fröhlich und erleichtert sein. Natürlich wird dann auch erwartet, dass die gesamte Familie inklusive pubertierender Kinder, die nun wirklich so gar keinen Bock auf stundenlang am Tisch sitzen und klönen haben, dass das alles funktioniert und schön und ruhig und friedlich und freundlich und eben perfekt ist. Das heißt, wir sind insgesamt häufig irgendwie emotional aufgeladen. Und dann gibt es das, und das haben wir in Podcast Folge 4 besprochen, also wo es um das Thema Grenzen setzen geht, dass es so etwas gibt wie die affektive Empathie von Hunden. Das geht um die Spiegelneuronen, über die ein Hund wahrnimmt, dass wir, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Und das können wir, also können wir ganz schlecht bluffen, weil das sind so Mikroausdrücke, das sind kleine Spannungen, das sind eine Veränderung in der Stimme, das sind Blicke etc., die dem Hund mitteilen, wie es uns geht. Und der Hund nimmt das ungefiltert auf und spiegelt das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben bei uns selbst sind, uns selbst richtig einschätzen und unsere Erwartung, unseren Perfektionismus regulieren. Im Sinne von einfach mal spazieren gehen, einfach mal locker lassen, anerkennen, dass wir das Thema Onkel Karl noch mal gesondert behandeln müssen, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie gestalten wir das mit Onkel Karl, was wollen wir eigentlich und wie können wir es tatsächlich schön haben, ohne dass es perfekt sein muss. Also letztendlich ist ja alles, was mit uns zu tun hat, etwas, was sich dem Hund mitteilt. Und das ist für die Hunde etwas, was sie kaum vermeiden können. Und es gibt so ja, letztendlich auch ganz viele Reize, die außerhalb unserer eigenen Spannung, Erwartungshaltung und dem Perfektionsdruck, den wir vielleicht haben, beim Hund ankommt. Und das ist natürlich einmal die Sache, da steht plötzlich ein Baum im Haus. Weihnachtsbaum, was ist das denn? Und der wird dann irgendwie komisch geschmückt und dann gibt es auch irgendwelche Kerzen. Bei Hundeleuten ja meistens Elektro aus Sicherheitsgründen. Dann wird unglaublich viel gekocht. Und zwar werden Dinge gekocht, die sonst nicht gekocht werden, zu Zeiten, die sonst nicht gekocht werden. Und es ist so, dass wenn Kinder im Haus sind, dass sich da die Erwartungshaltung, die Vorfreude, die Aufregung häufig noch potenziert. Die Kinder sind natürlich, egal ob sie noch an den Weihnachtsmann glauben oder nicht, sind natürlich aufgeregt. Es gibt Geschenke, es gibt Besuch, es gibt keine Schule, es gibt eine ganz besondere Situation, die irgendwie ja bei denen ankommt und sich mitteilt. Das heißt, es gibt sehr häufig mehr Bewegung, mehr Lautstärke und daraus ergeben sich dann häufig auch spontane Interaktionen mit dem Hund. Das ist für Hunde anstrengend. Es ist insofern besonders anstrengend, weil die nicht wissen, was sie zu erwarten haben. Das heißt, sie wissen ja nicht, wie so ein Tag abläuft und sie haben eben keine Vorfreude und Erwartungshaltung. Sie hoffen einfach nur, dass alles ganz normal ist. Hunde würden nicht Weihnachten feiern. Hunde würden jederzeit Geschenke annehmen, aber bestimmt nicht mit der Idee, dass das perfekt gestaltet sein muss. Es ist schön für Hunde, wenn sie auch Geschenke auspacken können. Und zwar nicht, weil sie sagen, oh, heute ist Weihnachten, ich kriege ein Geschenk, sondern weil es herrlichen Spaß macht, einen Karton auseinander zu rupfen und daran irgendwas zu finden, was Spaß macht. Aber ein Hund verbindet dies eben nicht mit irgendwelchen christlichen Feiertagen oder irgendwelchen Ritualen oder irgendwelchen perfektionistisch anmutenden Routinen, die Menschen entwickelt haben über Jan und schon mehrere hundert Jahre. Sondern Hunde nehmen das wahr als, okay, ich kriege was, ich darf das zerfetzen, ist erstmal schön. Aber das ist ein winziger Moment in einem Riesenkonglomerat aus Reizen, sozialem Einfluss, Erwartungshaltung und ja, vielen Stressoren, die einwirken. Das ist jetzt erstmal etwas, wo wir selber durch Reflexion ja im Prinzip ein bisschen schauen können, wie wir uns runterregulieren, damit es für den Hund einfacher wird, also wo wir schauen können, wo ist meine Spannung, wo ist meine Aufregung, wo ist meine Erwartungshaltung und vor allen Dingen, wo sind meine perfektionistischen Anflüge, dass ich mir, meinem Hund, meiner Umwelt ganz viel Stress mache und mir auch. Das ist das eine. Und dann gibt es aber die Hard Facts sozusagen, Besuch und Familie. Und da gibt es tatsächlich echte Risiken, die für den Hund bestehen, weil für den Hund da sich eine so nicht gewohnte Situation ergibt, die zu dem Stress, den wir haben, dann noch potenziert wird. Es ist so, wenn wir zum Beispiel Familienbesuch erwarten, also das heißt Oma und Opa und berühmter Onkel Karl und die Geschwister, also mit Schwager und Schwägerin dazu und so weiter, oder ein netter Freundeskreis oder auch einfach nur die engste Familie zu Besuch kommt, dann passiert etwas in uns. Sehr häufig gibt es eine Familienhierarchie. Das heißt, wenn Onkel Karl dabei ist, der ja mit Opa nicht gut klarkommt, weil das sind ja Stiefbrüder, als Beispiel, dann gibt es immer diesen Moment, wo sich entscheidet, wer sitzt wo am Tisch, wer entscheidet, welche Getränke zuerst genommen werden etc. Es gibt immer noch Hierarchien und es gibt ganz häufig die Rolle, dass man selbst, wenn man Weihnachtsausrichter ist, weil vielleicht Kinder da sind oder man eben reihum einfach mal dran ist, es gibt in dieser Familienhierarchie dann plötzlich immer noch ein Eltern-Kind-Verhältnis. Und ein erwachsener Mensch mit einem Hund und eigenen Kindern kommt in eine Ich-bin-hier-das-Kind-Rolle. Und ich muss auch die Erwartungen meiner Familie, meiner Eltern erfüllen. Und deswegen muss ich mir auch besonders viel Mühe geben, dass bei uns sehr schön feierlich ist, damit es für die Familie und die Erwartungen der Familie oder der Freunde oder irgendwelche anderen Sozialkontakte, die wir haben an diesen Feiertagen, dass es dort richtig ankommt, die Leute sich wertgeschätzt fühlen, die Menschen das Gefühl haben, dass man etwas gerne für sie tut, dass diese Einladung von Herzen kommt und. Unendlich anstrengend. Und mittendrin ist der Hund. Da sind plötzlich, werden Umarmungen geleistet und es gibt eine Ansprache. Und plötzlich ist es so, dass der Hund mitten in diesem, jetzt kommen alle rein, alle haben irgendwie Geschenke dabei, was für den Hund schon ungewöhnlich ist, etc. Und es gibt diese seltsame Familienhierarchie, seltsame Rituale. Und plötzlich entsteht da ganz viel Nähe zwischen den Menschen. Wenn ich zu, das gilt auch für andere Tage, wo die Familie sich im größeren Rahmen trifft, wenn plötzlich Familie im größeren Rahmen zusammenkommt, dann ist da ganz viel, manchmal auch nur scheinbare, aber Nähe, und ganz viel, ja, vielleicht Körperkontakt, da wird sich umarmt, da wird auf den Hund eingegangen, jeder möchte Hündchen mal tätscheln und streicheln. Und ansonsten lebt man vielleicht in einem Leben, wo einmal im Monat eine Freundin zu Besuch kommt. Oder die Freunde der Kinder zu Besuch kommen, die dann schnell auf die Zimmer verschwinden, weil sie irgendwie ja nun garantiert nicht mit den Eltern beisammensitzen wollen. Und das ist an Weihnachten anders. Das heißt, insbesondere wenn noch andere Kinder dabei sind, also was weiß ich, Cousinen und Cousins der eigenen Kinder oder so, dann gibt es ganz viel unvorhergesehene Bewegungen. Es gibt ein ganz viel Anschauen des Hundes und ein Streicheln, unerwartete Berührungen etc., die für den Hund komplett fremd sind. Und weil es eben Familie ist und weil es Feiertag ist und weil es eben eine soziale Gruppe ist, wird absolut erwartet, dass der Hund das gut findet. Es wird auch erwartet, dass der Hund die ganze Zeit entspannt in der Ecke liegt. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Warum sollte ein Hund plötzlich Berührungen, Umarmungen, Ansprache, Blickkontakt von anderen schätzen, was er sonst nicht hat? Warum sollte ein Hund, wenn sein Wohnzimmer gestürmt wird von Onkel Karl und Tante Paula, warum sollte Hund entspannt in der Ecke liegen, wenn Onkel Karl und Tante Paula sonst auch nicht da sind und vor allen Dingen im Rahmen der Familienhierarchie ja irgendwie anders behandelt werden als die normalen Freunde, die kommen? Natürlich ist Hund aufgeregt und natürlich liegt er nicht entspannt in der Ecke. Und dann kommt noch etwas dazu, was wir uns einfach bewusst machen müssen. Es geht an Weihnachten ganz viel um Essen. Und Essen ist für die allermeisten Hunde eine ganz, ganz wichtige Ressource. Der Umgang mit der Ressource Essen beim Hund Futter hat ganz viel mit Hierarchie zu tun. Das ist ritualisiert. Wir kennen das. Wir haben bestimmte Abläufe, wenn wir den Futternapf hinstellen. Hund muss sich erst hinsetzen, muss gucken, muss fragen und so weiter. Und dann darf er. Der Napf steht immer an der gleichen Stelle. Vielleicht am Eingang der Küche und plötzlich rennen alle in die Küche. Jeder will noch mal eben kleinen Cognac, ne, und nebenbei ein bisschen in der Küche klönen. Und Hund hat das Gefühl, Herrgott noch mal, hier wird Essen hergestellt, mein Essen hergestellt. Die Leute sind sonst nicht da und die benehmen sich innerhalb dieser seltsamen Familienhierarchie, innerhalb dieser Weihnachtsordnung, möchte ich das mal nennen, völlig anders, als sich sonst benommen wird. Und das kann ein Problem sein. Es gibt viele Hunde, die liegen scheinbar unauffällig unterm Tisch, so, gerne auf den Füßen von irgendjemand. Und man hat so das Gefühl, okay, das ist ja ganz harmonisch. Es ist aber der Ort, wo sich entscheidet, wer steht auf, wer setzt sich hin. Es ist die zentrale Kommando- bzw. Kontrollstelle, unterm Tisch zu sein beim Essen und mitzukriegen, wann wer was wie tut. Ganz zu schweigen davon, dass es ja auch immer mal sein kann, dass irgendjemand etwas unter den Tisch reicht und der Hund bekommt Futter. Das mag für einen Hund, der das ein bisschen gewöhnt ist, vielleicht ein bisschen aufregend sein, aber jetzt kein Drama. Für Hunde, die es aber nicht gewöhnt sind oder die ein Thema mit Essen haben, für die die Futterressource, also Essen, auch das Menschenessen, eine hohe Bedeutung hat, ist es sehr wesentlich, ob sie daran beteiligt sind, wo sie sind und ob sie diesen Menschen, die dort sind, und wenn Tante Karl und Onkel Paula, nee, Onkel Karl und Tante Paula, sorry, nur ein, zweimal im Jahr da sind, dann sind das ja keine vertrauten Menschen. Dann ist das nicht so, dass das Hund sagen kann, ja, ja, das passt schon. Sondern kann es sein, dass Hund das so empfindet, oh, die nehmen unser Essen, die sitzen an unserem Tisch und ich bin hier der Einzige, der bemerkt, dass hier gerade ein Eindringling ist und ich passe da jetzt mal drauf auf. Und das sind Momente, die würde ich versuchen zu vermeiden, gerade wenn es um Essen geht. Ich würde meinem Hund anbieten, dass er einen Rückzug hat. Ich würde meinem Hund tatsächlich einen Ruheplatz anbieten und Pausen, damit mein Hund nicht das Gefühl bekommt, ich müsste mich da jetzt kümmern. Ich müsste dafür sorgen, dass meine Menschen nicht ständig das Essen verschenken an andere Menschen. Ich müsste dafür sorgen, dass meine Menschen sich nicht entgegen unserer normalen Hierarchie unter die Besucher stellen und in dieser seltsamen Weihnachtsfamilienhierarchie sich plötzlich benehmen wie Fremde. Ich müsste dafür sorgen als Hund, dass meine Leute entspannt sein können, dass sie sich sicher fühlen, denn das tun sie offensichtlich nicht, weil sie sich so komisch benehmen. Und ich müsste dafür sorgen, dass hier keiner aus der Reihe tanzt. Dass Kinder nicht hysterisch werden und durch die Gegend springen, dass Geschenke, die irgendwie komischerweise unter einem toten Baum liegen, von jedem irgendwie genommen und verwaltet werden. Ich als Hund muss dafür sorgen, dass hier wieder Struktur, Ordnung, Klarheit und Ruhe reinkommt. Und wenn ich so einen Hund habe, dann ist es förmlich unfair, den in dieser Situation zu lassen und zudem noch zu erwarten, dass der damit zurechtkommt, unauffällig ist und entspannt in der Ecke liegt. Das wird eher nicht passieren. Was tun wir nun damit? Also, ganz klar, Struktur und Klarheit ist für alle gut. Und die Struktur und Klarheit fängt damit an. Erstens, wie sehe ich mich? Wie fühle ich mich? Wie spüre ich mich in welchen Situationen? Welche Spannungen habe ich? Also Selbstreflexion. Wenn meine Familie kommt, wenn meine Weihnachtsgäste kommen, egal wer das ist, was bedeutet das für unsere Familien oder für unsere Besuchshierarchie? Habe ich dann ein angespanntes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ich muss es allen recht machen, ich muss etwas Besonderes liefern? Wenn dem so ist und ich nicht so richtig zu 200% entspannt sein kann, dann ist es nur rechtens und fair, wenn ich meinen Hund aus der Rolle nehme, dass er darauf aufpassen muss, dass es mir gut geht. Das heißt, und wir hatten gerade das Thema Grenzen setzen, es geht nicht darum, den Hund einzusperren, sondern es geht darum, dem Hund einen Raum zu geben und einen Platz zu geben und den vielleicht auch räumlich abzutrennen, damit für Hund klar ist, es ist nicht mein Job. Die können auf sich alleine aufpassen. Nichts geht verloren. Ich darf das beobachten. Und wenn ich dran bin, so wie im Alltag auch, dann wird sich um mich gekümmert, dann wird sich mit mir beschäftigt. Und ansonsten kann ich die einfach machen lassen. Das heißt, ein Kindergitter in einem Nebenraum, eine Box ist immer, einsperren wollen wir die Hunde ja nicht, aber schon vielleicht so ein Welpenlaufgitterchen oder so ein Holzkinderlaufstall, den ich sowieso empfehlen würde, weil es einfach schön ist, wenn ein Hund einen Bereich hat, wo er von niemandem gestört wird. Also, ne? Also Hunde brauchen Rückzugsbereiche und wenn es so ist, dass sie in bestimmten Situationen die nicht nutzen können, weil sie zu angespannt, zu aufgeregt sind oder zu verantwortungsbewusst und das Gefühl haben, sie müssten sich kümmern, dann schaffe ich diesen Raum, weil Klarheit und Struktur alle schützt. Und das heißt, mein Hund hat ein herrliches Plätzchen eingerichtet bekommen mit vielleicht einem Kauartikel, mit seinem Lieblingsspielzeug, mit einer wirklichen kuscheligen Liegemöglichkeit und einem Gitterchen drumrum, also nicht in die Box sperren und Tür zu, sondern einen Bereich, wo er von außen nicht angefasst wird, also sprich, wir sperren die Welt ein bisschen aus und er kann im Raum dabei sein und hat aber gleichzeitig die wunderbare Möglichkeit zu bemerken, Wir regeln das. Keiner tanzt aus der Reihe. Die Kinder greifen auch nicht einfach über dieses Zäunchen. Das finde ich auch wichtig, weil der Hund braucht eben auch seinen Schutz vor Kontakten, die er vielleicht nicht möchte. Und da kann ich mich als Mensch entspannen, weil ich weiß, ich kann hier Essen auf- und abtragen. Ich kann mich frei verhalten, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass mein Hund das Gefühl haben könnte, sich einmischen zu müssen. Und diese Begrenzung, diese räumliche Klarheit, vielleicht auch, ich sage jetzt mal, wenn Gäste den ganzen Tag da sind, mal das Wegbringen des Hundes in einen ganz anderen Teil des Hauses oder der Wohnung, ins Schlafzimmer, damit Hund wirklich ruhen kann und merkt, okay, ich habe meine Pausen, wie ich sie sonst auch habe. Das ist etwas, was den Hund unglaublich entlastet und gleichzeitig uns auch. Das heißt also nicht, dass wir von uns erwarten müssen, dass unser Hund spielzeuggleich, kuscheltierartig als Steiftier in der Gegend rumliegt, von allen angefasst wird, vielleicht mit Leckerchen versorgt wird, die er sonst nicht bekommt und wo er das Gefühl haben könnte, okay, Essen hat doch was mit mir zu tun. Also dem Hund die Chance zu geben, einen Rückzugsort zu haben, den ich vielleicht sogar verordnen muss, weil Hund es selber von sich aus nicht schafft, weil er diese Regulation selber noch nicht kann. Also es kann sein, dass ich koregulieren muss. Darüber haben wir schon öfter gesprochen, was Koregulation ist. Wir helfen dem Hund, sich zu beruhigen, sich anzuvertrauen, sich entspannen zu können, Reize zu verarbeiten und so weiter. Und das dürfen wir auch an Silvester und an Weihnachten. Es geht oder an allen Feiertagen, die uns so blühen. Immer dann, wenn Action ist, dürfen wir unserem Hund zeigen, du kannst dich entspannen, ich kümmere mich. Und wir dürfen uns dafür Hilfsmittel zur Verfügung stellen, damit Hund wirklich entspannen kann und wir nicht hektisch damit beschäftigt sind, unseren Hund 20 Mal auf die Decke zu schützen. Immer in der Sorge, dass Onkel Karl plötzlich zum Hund hinsprintet und den kraulen will oder dem ein paar Knochen vom übrig geblieben vom Rest des Bratens anbieten möchte. Also Klarheit schaffen, Struktur schaffen und ihr dürft auch Regeln aufstellen. Ihr dürft auch den Gästen sagen, egal wie die Familienhierarchie ist, der Hund wird nicht gestreichelt. Und wenn dann gemeckert wird, dann ist das ein wunderbarer Moment, um wirklich in der Beziehung zu meiner Familie erwachsen zu werden und zu sagen, das ist meine Entscheidung. Ihr dürft diesen Mitmenschen sagen, egal wie sehr ihr sie liebt, das hat nichts mit Liebe zu tun. Abgrenzung ist nicht Liebesentzug. Abgrenzung heißt, wahre meine Rechte, respektiere, dass ich Entscheidungen treffe für meine Kinder und meinen Hund und natürlich auch für mich. Ich entscheide, wie das läuft. Und wenn ich sage, der Hund kriegt keine Leckerchen und der Hund wird auch nicht unaufgefordert gestreichelt und der Hund wird dort in der Ecke, wo er sein wunderbares Plätzchen hat, in dem er sich wohl und sicher fühlt, nicht belästigt, wenn mir dann meine Familie auf die Füße steigt, dann weiß ich, es wird Zeit, erwachsen zu werden, zu sagen, mein Recht. Es geht hier die ganze Zeit immer wieder um bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Und ihr wisst inzwischen, dass das auch beinhaltet, dass unsere Bedürfnisse wichtig sind. Also dürft ihr auch für eure Bedürfnisse und für die Bedürfnisse des Hundes nach außen auftreten. Und in einer weihnachtlichen Familienhierarchie kann das sein, dass das heißt, ich entscheide das so, Punkt. Das heißt nicht, dass man nicht alles in dieses Weihnachtsfest legt, sich nicht alle Mühe gibt, sich nicht wirklich, wirklich anstrengt, damit es allen gut geht. Aber ich darf mich emanzipieren, ich darf erwachsen werden und darf sagen, das sind die Regeln für dieses Haus. Ich weiß, dass das nicht sehr schön ist, das ausgerechnet an Weihnachten zu tun. Deswegen würde ich das vorher klären. Noch haben wir ein paar Tage. Noch könnt ihr im Prinzip 12 Tage nutzen, um das vorab zu klären. Und vielleicht auch, wenn ihr sowas wie eine Begrenzung im Haus noch nicht habt oder wenn euer Hund es nicht gewohnt ist, in einem Raum, der vielleicht mit dem Kindergitter abgetrennt ist, mal eine Auszeit zu haben, mal zur Ruhe zu finden, dann wäre jetzt der perfekte Moment, das nochmal zu üben. Für euch, für eure Feier, für euren Hund, ja, und für den Familienfrieden, der ja ganz schön wichtig ist. Und ich möchte nochmal auf die Koregulation eingehen. Das haben wir schon mal besprochen. Es geht immer wieder darum, ich helfe meinem Hund, wenn der sich nicht selber helfen kann. Ich unterstütze dabei, zur Ruhe zu kommen. Ich unterstütze meinen Hund, wenn mein Hund eben mir zeigt, und das ist bei Welpen sowieso so, aber wenn mein Hund mir zeigt, ich kann mich nicht selbst beruhigen, ich kann mich nicht entspannen, ich kann Reize nicht verarbeiten. Und es ist normal, dass Hunde das nicht einfach so können. Hunde sind nicht für unser Leben gemacht. Wir nehmen sie in unser Leben. Wir nehmen sie in unseren Alltag. Und Weihnachten ist nicht unser Alltag. Das wäre auch sehr anstrengend. Wenn wir alle immer nur Weihnachten hätten, wäre das ziemlich fürchterlich. Also, wir dürfen koregulieren. Wir dürfen Grenzen anbieten. Wir dürfen unsere Hunde zur Ruhe ein bisschen nötigen. Und was ich ganz schön finde, ist, wenn man sich jetzt vorstellt, also so handhabe ich das nun schon seit vielen Jahren, wenn ich weiß, am Nachmittag gibt's Besuch, dann mache ich mittags, meist in der Zeit, wann andere Leute nämlich Mittag essen, dann ist es nicht so voll. Das ist ja auch so ein Ding. Wo gehe ich hin mit meinen Hunden an Feiertagen? Dieser Spaziergang in der Familie zu Feiertagen, egal ob das Neujahr ist oder ob das am 25., 26. ist, da sind sie irgendwie alle unterwegs. Also dann versuche ich, Zeiten zu finden, wo nicht so viel los ist. Das ist meist um die Mittagszeit, weil dann essen die anderen. Und nehme mir die Zeit für meinen Hund und für mich und genieße das. Ich freue mich dann auf das spätere Essen. Ich freue mich darauf, wieder reinzukommen. Wenn es schönes, trockenes Wetter ist, dann genieße ich vielleicht sogar ein bisschen Sonnenschein. Wenn es eher grau und nass ist, dann kann man diese nasse Luft noch mal einatmen und ein bisschen sacken lassen. Und wichtig ist, Sauerstoff in jeder Faser des Körpers, ein bisschen freie Gedanken, ein bisschen den Blick streifen lassen, ein bisschen die Bäume betrachten und eben Zeit haben für seinen Hund und sich selbst, um zu regulieren. Das ist Koregulation für meinen Hund. Und der Hund nimmt Anteil an dem, wie ich mich fühle. Ich bin dann entspannter, ich gebe meinem Hund diese Zeit. Ich habe natürlich nicht das Handy an und schaue darauf, sondern ich bin mit uns beschäftigt und mit der Umwelt, in der wir uns bewegen. Und insofern, weil ich meinen Hund teilhaben lasse an meiner Beruhigung, an meinem Runterkommen, ist das gleichzeitig Koregulation, weil mein Hund über die affektive Empathie daran teilhat. Und das ist insbesondere, wenn es nicht so läuft wie immer, extrem gut, um ein bisschen Entspannung zu finden und für den Hund die Möglichkeit zu bekommen, dass der Hund das Gefühl bekommt, okay, wir sind hier nicht einer komischen Situation ausgeliefert und die komischen Gäste werden auch nicht die Weltherrschaft übernehmen, es wird sich alles regeln. Und nach so einem schönen Spaziergang, vielleicht mittags, kann ich bis zum nächsten Pipigang, und der ist wahrscheinlich etwas später, kann ich dann wirklich mich mit der Familie oder mit den Gästen beschäftigen und kann mir da die Zeit nehmen und meinem Hund das Angebot machen, du hast dort dein, ich nenne das mal Zimmer im Zimmer, oder du darfst im Schlafzimmer sein, kriegst vielleicht einen netten Kauartikel. Vielleicht, wenn gegessen wurde und sich alle beruhigt haben und alle wirklich still sitzen, kann mein Hund nochmal kommen und kann Kontakt aufnehmen, mit wem Hund möchte. Ne? Menschen dürfen dann, wenn sie das brav mitmachen, in Anführungszeichen natürlich, dürfen sie gerne auf dem Sofa sitzen, die Hand mal hinhalten und Hund entscheidet, ob er gucken möchte. Aber erst dann, wenn Hund sich gewöhnt hat, wenn Hund erkannt hat und erfahren hat, okay, die Situation hier ist sicher, es ist geregelt, mein Mensch hat es im Griff, keiner klaut unser Essen, keiner sitzt in meinem Körbchen, keiner mit den Kauartikel weg und keiner fasst mich an, wenn ich es nicht möchte, dann könnte mein Hund Kontakt aufnehmen, wenn die Menschen das dann möchten. Und das ist auch etwas, was wir ja für unsere Kinder wollen, dass die entscheiden dürfen, ob sie Kontakt haben. Die müssen nicht sich von irgendjemand auf den Kopf tätscheln lassen. Und das muss der Hund eben auch nicht. Und von daher gönnt euch diese Momente, diese Rituale, dieses Gefühl, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich und meinen Hund. Und wenn das Haus voll mit Leuten ist und viele Übernachtungsgäste da sind, weil die Familie angereist ist, die Zeit für euch und für euren Hund, die nehmt ihr euch. Das ist euer Recht und das ist das Recht eures Hundes. Und dafür braucht ihr keine Genehmigung, egal wie die Familienhierarchie ist. Ihr dürft die Entscheidung treffen, so Leute, ich bin jetzt mal 2 Stunden weg. Ich mache jetzt, wenn jemand mitkommen möchte, dann ist das schön, aber ich sage euch, die Zeit ist für meinen Hund. Das heißt nicht, ich klöne jetzt stundenlang mit euch, sondern ich beschäftige mich mit meinem Hund und wer da mit möchte, darf mit. Aber mein Hund hat jetzt Priorität und ich und mein Wohlbefinden, das muss ich vielleicht nicht ganz so deutlich sagen, hat auch Priorität. Auch ich darf jetzt durchatmen und darf mal den Kopf frei bekommen und Sauerstoff atmen und so weiter. Von daher entscheidet das einfach. Und letztendlich, manchmal ist es ganz schön, wenn man, wenn es so um Familienhierarchie, Erwartungshaltung, Perfektionsdruck und so weiter geht, wenn man das schon ganz schlecht für sich der Familie entgegenbringen kann und sagen kann, ich möchte jetzt Pause haben, ich brauche jetzt etwas Abstand, ich möchte mal eben eine halbe Stunde mich hinlegen oder mal kurz alleine spazieren gehen, dann kann ich das vielleicht sogar positiv bewerten, dass ich mal meinen Hund als Grund angebe und kann dadurch lernen, dass die anderen schon damit zurechtkommen, wenn ich nicht zu 200% für sie da bin. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Übung für uns, dass wir uns ein bisschen positiv im Sinne von Bedürfnis wahren für uns, für unseren Hund, aber letztendlich auch für die anderen, weil ein kurzes Innehalten tut jedem gut an Weihnachten. Gönnt es euch, gönnt es eurem Hund und seid so mutig, das einzufordern und Klarheit und Struktur zu haben und lasst euch nicht in diese Familienfalle locken, so ihr denn so eine Familie habt, die anstrengend ist. Und seid nicht perfekt, seid einfach ihr selbst. Ich glaube, wenn wir ein bisschen lockerer lassen, mit Struktur natürlich passend für den Hund, dann wird das so viel schöner und so viel fröhlicher und so viel entspannter als dieser Erwartungsdruck und dieser Perfektionismus, den wir uns so antrainieren. So. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wundervolle Weihnachtstage. Und ich habe jetzt aber noch ein Thema, was mir sehr unter den Nägeln brennt, weil es immer, immer, immer wieder sehr, sehr, sehr stressig ist und weil es viele Menschen enorm beschäftigt und das ist Silvester. Wir haben seit vielen, vielen Jahren, wir wohnen ja auf dem Land und ich komme aber aus Hamburg. Ich weiß, wie es in Hamburg läuft, wenn Silvester ist und die Tage davor und die Tage danach und so weiter. Wir haben schon seit sehr vielen Jahren Silvestergäste, also sprich Hunde ohne ihre Menschen, die hier die verrücktesten Tage des Jahres, aus Hundesicht, verbringen und aus ihrer Angst ein bisschen herauskommen. Und ich möchte euch noch etwas mitgeben für Silvester, weil ich immer wieder gefragt werde, was kann ich gegen diese Knallangst meines Hundes tun? Und ich möchte dazu etwas sagen. Es ist so ein bisschen gemein, das zu sagen, aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, und ich mache das seit 20 Jahren, gibt es eigentlich fast nichts, was wir im Verhaltenstraining machen können, wenn ein Hund schon Angst hat. Das Problem mit diesen Knallgeräuschen, also Böllern und so weiter, ist, Hund weiß nicht, woher kommt dieses Geräusch. Es ist nicht zuzuordnen. Also es gibt keine, ich sage jetzt mal, wenn ein Stuhl umfällt, dann erschreckt der Hund sich furchtbar und wird dann sicherlich einen Schreckmoment haben und irgendwie vielleicht auch bei den nächsten Malen Knall, also wenn irgendwie eine Tür zuknallt und so, sich nochmal erschrecken. Aber Hund konnte theoretisch erkennen, ne, dass dieser Stuhl umgefallen ist. Und ja, das ist etwas, wo ein Hund zumindest sagen kann, okay, dieses Geräusch kommt von da. Und dieses Geräusch findet statt, ohne dass mir Lebensgefahr droht. Das ist beim Knall potenziell anders. Also wenn wir an Böller denken, ist es so, es gibt das Geräusch an sich, es gibt eine Druckwelle und meist auch einen Geruch, also einen Brandgeruch. Was wir unseren Junghunden und Welpen anbieten, ist eine Geräuschdesensibilisierung, wo wir das mit Kinderknallern, so, also ne, Silvester-Ausstattung für Kinder sozusagen herstellen, damit der Hund die Chance hat, sich als Welpe und Junghund dran zu gewöhnen. Da machen wir das so, dass wir die Silvesterknaller, wie gesagt, die Kindervariante, alle 30 Sekunden in einem regelmäßigen Rhythmus zünden, damit der Hundeorganismus sich darauf einstellen kann, damit der Hund erwarten kann, okay, jetzt knallt es gleich wieder und also nicht eine Gewöhnung stattfindet im Sinne von, auch wenn es irgendwann knallt, sondern eine Gewöhnung an den Rhythmus, an die Regelmäßigkeit, an die Vorhersagbarkeit und zudem an die damit einhergehende Druckwelle. Und wir geben unseren Kunden, die mit ihren Hunden kommen, immer auch ein bisschen von den Überresten von diesen Knallern oder Böllern mit, damit sie den Hunden diesen Geruch auch näher bringen. Weil auch der ist etwas, was vermittelt, hier herrscht Lebensgefahr. Und wenn mein Hund Knallgeräusche nicht zuordnen kann, dann kann es sein, dass für Hunde sich das wirklich nach Lebensgefahr anfühlt. Und zwar auch deswegen, weil Flucht nicht möglich ist. Ein Angriff kann ich auch nicht machen. Ich habe, also ich vor der Geräuschstärke und gerade Silvester kann, egal wo der Hund sich hinwendet, er kommt aus dem Lärm ja nicht raus. Und viele Hunde versuchen dann kopflos zu fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen, machen aber immer wieder die Erfahrung, dass genau das nicht funktioniert. Und das muss entsetzlich sein, weil es sich nach Lebensgefahr anfühlt. Und das Gemeine ist, wenn etwas traumatisch ist, wenn es also um Lebensgefahr geht, wenn es darum geht, dass das gesamte Nervensystem des Hundes Alarm funkt, dann hilft Verhaltenstherapie nicht. Dann ist es so, dass ein Hund sich nicht durch Gewöhnung an bestimmte Geräusche, so wie am Anfang des Lebens, wo wir das eben noch mit diesem regelmäßigen und spielerischen und so weiter angewöhnen können, wenn der Hund erstmal diese Angst hat, dann kriege ich die nicht weggewöhnt. Man gewöhnt sich nicht an Lebensgefahr. Man gewöhnt sich nicht an Panikzustände. Man gewöhnt sich nicht daran, das Gefühl zu haben, ich bin allein verlassen und hilflos und ich werde wahrscheinlich sterben. Da gibt es keine Gewöhnung. Wir Menschen können eventuell mit rationalem Verstehen und Arbeiten und nur so vielleicht verstehen, okay, meine Angst ist übersteuert. Das kann ein Hund aber nicht. Wir können ihm das nicht erklären. Das heißt, wir können bei leichter Angst und Unsicherheit können wir vielleicht desensibilisieren im Sinne von, wir fangen ganz leise an, wir haben diese Geräusch-CDs und ne, wir versuchen vielleicht auch mal einfach mit so einer Holzklatsche, also wir nehmen zwei Holzbrettchen zum Frühstück und mache so Knallgeräusche damit, wie so eine, kennt man vielleicht noch aus der Schule bei diesen 100-Meter-Läufen, wo dann mit diesen Holzklatschen gestartet wurde, sowas erst leiser, dann lauter, sowas kann ich vielleicht noch herstellen. Wenn mein Hund unsicher ist, wenn mein Hund eine leichte Angst hat, wenn mein Hund panisch ist, dann ist das viel zu viel. Das geht nicht. Ich kann auch, wenn mein Hund Angst oder also leichte Angst und Unsicherheit hat, kann ich gucken, dass ich, wenn mein Hund mir anzeigt oder Buff macht oder so ein Meideverhalten andeutet, dann kann ich dahin gucken oder dahin gehen, wo das Geräusch ertönt ist, was weiß ich, zum Fenster, da mal rausgucken und sagen, Dankeschön, ich habe es gehört, es ist alles gut. Natürlich mit entspannter Stimme, sonst würde über effektive Empathie ne, unsere eigene Unsicherheit oder Gereiztheit sich auf den Hund übertragen. Aber ich kann meinem Hund sagen, ich habe es gehört, ich habe das wahrgenommen und ich sorge dafür, dass alles gut ist. Das ist etwas, das ist wieder ein Grad Koregulation. Das heißt, ich kümmere mich um dein Bedürfnis und um deine Sorgen. Das geht aber nur, wenn das ankommt. Und wenn ich mich in einem Panikzustand befinde, dann kommt das nicht an. Dann bemerke ich nicht, dass jemand danach guckt. Dann will ich nur weg. Dann habe ich das Gefühl, ich muss weg. Totbeißen kann ich das Geräusch nicht, also muss ich weg. Und was wir dann versuchen können, und zwar schon rechtzeitig, also jetzt. Wir können, wenn wir es mit Angst zu tun haben, aber keiner absoluten Panik, dann können wir es versuchen, dass wir unseren Hunden Gehörschutz anbieten. Wenn ihr im Internet guckt, da gibt es verschiedene Variationen. Das meiste sieht aus wie so ein Schal, der über den Kopf gezogen ist. Man kann sozusagen ab sofort mit so einem Buff, also diesen Schlauchschals, die wir so kennen, einen Hund schon mal an das Tragen gewöhnen und gucken, dass ich mir so ein Ding bestelle. Da würde ich mir die Gebrauchsanweisung sehr genau durchlesen und würde gucken, dass mein Hund zumindest Gehörschutz trägt, damit er ein bisschen die Chance hat, sich zu beruhigen. Und ich würde meinem Hund, insbesondere an Silvester, wenn ich jetzt nicht wie in Hamburg in einer Stadt lebe, wo 3 Tage vorher und 3 Tage hinterher Krieg herrscht, aber wenn ich an einem Ort lebe, wo es an Silvester ein bisschen unangenehm wird, dann kann ich versuchen, einen sehr geräuscharmen Rückzugsort zu schaffen, sprich einen Ort mit sehr viel Stoff ausstatten, mit Teppichen, im Notfall was an die Wand hängen etc. plus einen Gehörschutz für Hunde, damit Hund immer wieder einen Zeitraum von Geräuschfreiheit hat, damit das Nervensystem wieder runterfahren kann, was durch diese Geräusche aktiviert wird. Wenn wir es aber mit wirklich mit Panik zu tun haben, also mit dem Gefühl des Hundes, dass Lebensgefahr herrscht, dann würde ich tatsächlich, also was man versuchen kann, ist zum Beispiel ein Produkt, ein pflanzliches Produkt, irgendwas mit, also das ist einfach gut fürs Nervensystem und beruhigt ein bisschen, sind so Baldrian-Präparate mit Melisse, Hopfen und etc. Da gibt es zum Beispiel dieses Relax-Time von Mamali. Die sind auf dieser pflanzlichen Ebene sicherlich relativ potent. Man könnte auch versuchen, mit CBD-Öl ein bisschen abzumindern. Aber wenn ich in Hamburg wohne und mit Krieg rechnen muss, dann hilft das nichts. Wenn es denn also ein pharmakologischer Weg sein muss, weil ich nicht, was ich empfehlen würde, was vielleicht die schönere Lösung ist, weil ich nicht irgendwo aufs Land fahren kann oder ich habe gerade mit einer Kundin vor kurzem gesprochen, die fährt dann, glaube ich, der Kölner Flughafen bietet das an, dass man dort sich um Mitternacht herum aufhalten kann mit den Hunden, weil da in der Nähe nicht geböllert und mit Raketen geschossen werden darf. Also wenn ich nicht irgendwo einen Ort finde, wo ich hin kann mit dem Hund, dann kann es sein, dass mir nur hilft, dass ich Pharmakologie verwende. Dann wendet euch an den Tierarzt, vor allen Dingen, wenn euer Hund wirklich Todesangst hat, also Panik hat. Dabei ist dann ganz wichtig, dass es kein Beruhigungsmittel ist. Beruhigungsmittel lähmen den Körper, aber der Geist innen bleibt wach. Das heißt, ich habe einen verlangsamten Körper. Mein Körper ist sozusagen in einem Schlafmodus, aber mein Geist hat trotzdem die gleiche Angst. Also ihr brauchtet dann einen Angstlöser. Der vielleicht bekannteste ist Alprazolam. Das ist ein Benzodiazepan, also ein kommt aus der Familie der Valium Abkömmlinge. Und das ist so, man kann das theoretisch einige Tage vor Silvester einschleichen und danach einige Tage wieder ausschleichen. Das muss und soll ein Tierarzt verordnen. Und da kann man sich natürlich drüber streiten. Aber für mich ist es so, wenn ich keine Wahl habe und wenn ich weiß, dass ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, diesen Ort, an dem es so furchtbar für den Hund ist, verlassen kann für diese Zeit, dann wäre das wahrscheinlich meine Wahl. Ich habe da glücklicherweise keine Probleme mit gehabt, weil ich immer über Silvester weggefahren bin. Beziehungsweise seitdem wir Gasthunde haben, sind wir einfach hier bei uns. Und hier ist es ganz, ganz wenig bis gar nicht. Also das wäre ein Mittel, was ich nehmen würde. Und was ich zudem noch empfehlen möchte, das ist zwar nicht schön, es ist aber relativ hilfreich tatsächlich. Ich kann mir aus dem Internet, bei YouTube oder so weiter, braunes Rauschen. Das ist ein Geräusch aus ganz vielen Frequenzen. Es ist wirklich ein Rauschen, was, wenn es nicht ganz, ganz, ganz so doll ist, also wenn ich in einer Gegend wohne, wo ich nicht diese tatsächlichen atmosphärischen Erschütterungen habe, also wenn nicht das Haus bebt und es nur Geräusche sind, dann kann das braune Rauschen diese Geräusche übertönen. Und es ist so, das ist kein schönes Geräusch, aber das nutze ich auch. Das machen wir im Prinzip von 23 Uhr bis 1 Uhr nachts hier bei uns für die Hunde an. Einfach um sicher zu gehen, dass nichts durchdringen kann zu diesen Hunden, die bei uns sind, die aus Hamburg kommen und die Angst haben. Das deckt das noch so ein bisschen ab. Aber hier ist es eben auch so, dass wir wohnen neben uns in Ritterhäuser. Hier darf nicht geböllert werden. Das heißt, alles, was kommen könnte, ist so weit weg, dass das braune Rauschen es übertönen kann. Und das mache ich relativ laut an und die Hunde schlafen dabei. Das ist wirklich ein fürchterlich nervtötendes Geräusch. Es schluckt aber förmlich andere Geräusche. Und das wäre etwas, was ihr noch anmachen könntet. Zudem, wenn man einen geräuscharmen Rückzugsort hat. Ich würde nicht das Badezimmer nehmen, weil da gehen die ganzen Leitungen hoch und runter. Das ist meist sehr laut. Aber vielleicht den Raum in der Wohnung, wo am wenigsten Kontakt zur Außenwelt ist. Und den, wie gesagt, mit viel Stoff ausstatten, dass die Geräusche geschluckt werden, plus braunes Rauschen. Dann hat man schon vielleicht noch Gehörschutz dazu. Ist es wahrscheinlich die am besten aushaltbare Variante ohne pharmakologische Zusatzmittel. Dazu könnte ich dann eben noch, wie gesagt, so eine pflanzliche Geschichte geben und könnte das probieren. Wenn ich aber weiß, mein Hund hat Todesangst und das Problem ist, dass mein Hund 3 Tage vor Silvester, 3 Tage nach Silvester mit Böller traktiert wird aus der Umwelt, dann hilft mir das nichts. Das ist wirklich nur etwas für Orte, wo ich weiß, es gibt mal einen Knaller. Also in der Kernzeit, Silvesterabend, vielleicht auch ab 18 Uhr, sowas gibt es ja auch, dass ab da dann geböllert wird. Und ansonsten können wir natürlich nur hoffen, dass wir es den Niederlanden irgendwann gleich tun, die im Jahreswechsel 26/27 wird dort das erste Mal ohne öffentlich verkaufte Böller stattfinden. Also es dürfen keine Böller mehr verkauft werden. Da wird es dann sicherlich offizielle Feuerwerke geben. Und ja, dann wäre sowas wie jetzt mit dem braunen Rausch und Gehörschutz und so weiter sicherlich etwas, was funktionieren würde, da wir es für einen bestimmten Zeitraum ausschalten können, aber eben nicht über Tage und Tage und Tage. So. Wenn ihr überlegt, eine langfristige Behandlung von Geräuschangst vorzunehmen, dann gibt es ein Mittel, was die Adrenalin- und Noradrenalinausschüttung im Gehirn stoppen kann. Auch das ist dann eben pharmakologisch. Das wäre der Wirkstoff Syneo, also S-Y-N-E-O. Da würde ich dann allerdings auch mit dem Tierarzt drüber sprechen. Und das ist etwas, was sehr langfristig erfolgen muss und was sehr geplant sein muss, weil da muss ich eben sicherstellen, dass ich Geräusche anbiete in einem bestimmten Zeitrahmen und Zeitfenster, wenn ich mit diesem Medikament arbeite. Das wäre auch etwas, was man bei wirklichen traumatisierten, panisch reagierenden Hunden machen könnte. Also wendet euch da bitte an die Tierärzte und sagt, wenn ihr etwas geben müsst, weil es nun mal nicht anders geht, kein Beruhigungsmittel bitte. So. Insgesamt können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen, Dezember ist für Hunde und für uns eine echt intensive Zeit. Und für Hunde ist sie tatsächlich nicht festlich, nicht besinnlich, sondern häufig emotional angespannt. Und das sollten wir uns eingestehen. Und wir sollten uns immer wieder sagen, wir können daraus aussteigen für unsere Hunde, dass all diese Erwartungshaltung, all dieser Perfektionsdruck, all diese hierarchischen Geschichten, wie das so zu laufen hat und diese ganzen Rituale, die uns vielleicht selber inzwischen schon ein bisschen anstrengend vorkommen, da können wir aussteigen, der Hund kann es nicht. Wir sind zuständig. Also, ich möchte euch anregen, Selbstreflexion zu betreiben oder überhaupt Reflexion zu betreiben und euch zu überlegen, wie geht es mir eigentlich? Wie geht es meiner Familie? Was sind bestimmte Regeln, die wir meinen, an Heiligabend oder vielleicht auch an Silvester einhalten zu müssen? Was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Und ich würde mir dazu wirklich eine Liste machen. Und ich, mal ganz ehrlich, schreibt euch mal auf, wer der nervigste Weihnachtsbesucher ist. Und den kriegt mal reguliert. Weil wenn ihr selber das Gefühl habt, boah, das ist immer so anstrengend mit Onkel Karl. Wie soll euer Hund sich denn fühlen, der das ja spürt? Also, natürlich ist es schön, wenn es besinnlich ist. Natürlich ist es schön, wenn ihr Rituale habt, wenn ihr Routinen mit dem Hund aufrechterhaltet und wenn ihr es schafft, bestimmte Strukturen und Regeln für Besucher aufzustellen und die einzuhalten, damit für euch und euren Hund und die Gäste es so entspannt wie möglich ist. Und zum Thema Silvester, versucht mal rauszufinden, hat mein Hund, ist der unsicher und sagt, boah, ich würde gern weg? Oder ist mein Hund panisch und sagt, ist mir egal, ich renne durch die Betonwand? Allein das, diesen Unterschied festzustellen und sich klarzumachen, geht es hier wirklich um Panik? Also geht es um für den Hund traumatische Erfahrungen im Sinne von, ich fühle mich in meinem Leben bedroht? Oder hat der Hund das Gefühl, boah, das ist echt laut und ich finde es unangenehm und eigentlich möchte ich weg? Wenn ihr den, ich finde es laut, es ist unangenehm, eigentlich möchte ich weg und habt ihr verschiedenste Möglichkeiten, Gehörschutz, Rückzugsort, braunes Rauschen etc., um dem entgegenzugehen. Natürlich ist es auch immer toll, Urlaub zu machen und ganz woanders zu sein. Wenn ihr den Panikhund habt, den Ich-werde-sterben-Hund, dann braucht ihr absoluten Ausweichen oder eine gute Hundepension. Da wird es jetzt zu spät sein, Plätze zu finden, das kann ich nur schon mal sagen, das ist leider so. Oder eben im Notfall pharmakologische Wege. So, ich wünsche euch eine gute Zeit und macht euch darüber wirklich in Ruhe Gedanken, schreibt das auf, stimmt euch ab mit der Familie. Es wäre ganz blöd, wenn man jetzt versucht, Regeln aufzustellen und die Hälfte der Familie sagt, so ein Scheiß. Da muss man sich schon ein bisschen einigen. Aber aber bitte immer für euren Hund. Und in der Familie einigen heißt dann die Menschen, die dort gemeinsam mit dem Hund leben und nicht der große Rahmen von 12 Familiengästen. Da dürft ihr erwachsen sein und da dürft ihr auf eure und eures Hundes Rechte und eure innere Familienrechte bestehen und die umsetzen. So. Ja, das war es erstmal zu Weihnachten und Silvester. Zum anstrengenden oder hoffentlich nicht anstrengenden, zum besinnlichen und hoffentlich entspannten, zum mit Vorfreude erfüllten und hoffentlich nicht mit Perfektionismus gequälten Dezember. Wenn du noch viel tiefer in das Thema bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung einsteigen willst, dann empfehle ich dir unsere Kynagogik-Beraterin-Ausbildung. Unser Frühbucherrabatt, da könnte man sich ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk machen, gilt noch bis zum 21.12. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gerne mit deinen Hundefreundinnen, empfehl uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest den Podcast, was Hunde wirklich brauchen, überall dort, wo man Podcasts hören kann. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal, wünsche euch wunderbare Tage. Und ich hoffe, wir hören uns wieder am 26.12. Eure Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.